Nächste Folge. Und los geht's.
Wenn ich jetzt sagen würde, ja, jetzt ist ja eh alles gerade nicht möglich hier, so, dann glaube ich, da wird es mir echt schlecht gehen gerade.
Oder auch dieses Verschieben, ne? Also, ja. Dann mache ich das nicht jetzt, das muss ich dann machen, wenn wieder alles so wie und so weiter. Ja. Und damit verschiebt man es eigentlich in die Unendlichkeit und auch das ist dann das Gleiche, das nicht zu machen, ne?
Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast.
Mit Jens
und Dirk.
Und dir da draußen, schön, dass du und ihr alle wieder dabei seid. Zu einer weiteren Folge, praktisch pädagogisch.
In der Weihnachtszeit.
Ja, Dezember 2020.
Geschneit hat es heute sogar.
Habe ich noch gar nicht mitgemerkt. Nee, bei uns hier nicht. Nee. Ich hier rausgucke.
Ja, du bist auch ein bisschen südlicher gelegen, ne?
Genau. Das sind so hinterhalb der Wetterfront oder so. Das ärgert dann immer meinen Schwiegervater, der ist ja Landwirt. Ja. Der ist vom Wetter sehr abhängig und das dann immer ätzend, wenn es in Neversdorf nicht regnet. Ich finde es gar nicht so schlecht.
Aber dann habe ich lieber Schnee als Regen.
Ja, ne?
Also es sei denn, wir haben 25 Grad und
Regen. Oder das Schlimmste dann ist dann Schneeregen, glaube ich. So. Das,
ja.
Das steht ganz so. Jens, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
Ja, ganz interessant, teilweise, weil es ist ja nach wie vor nicht ganz so viel los bei mir in meinem Praktikum. Aber ich nutze ja sehr viel die Zeit, um auch Seminare nicht zu geben, aber daran teilzunehmen und mich da weiter vorzubilden. Und das habe ich diese Woche eigentlich recht intensiv getan. Morgen geht's für mich los mit meinem Elternmedienlotsen. Schein mit der Ausbildung dazu, da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich sagen. Und zum Thema Online-Seminare habe ich da auch was gemacht und so, das war ziemlich cool. Und ja, und freue mich auf jeden Fall, dass wir heute uns mal wieder sehen, während wir aufnehmen vor allem. Das haben wir schon etwas länger nicht gemacht. Umstände führten dazu, dass wir das abbrechen mussten, dass wir heute fast, also wer uns zeitnah hört, wenn unsere Folge rauskommt, ist schon fast ein Live, ne?
Ja.
Muss ich sagen. Also ist heute Donnerstag schon und ja, da gab es gestern irgendwie mit dem Internet irgendwie Probleme und so und deswegen haben wir uns heute mal wieder gesehen hier und unterwegs gab es dann auch wieder Schwierigkeiten, da war eine Straße gesperrt, das kam dann alles überraschend. Ja, und dann musste ich dann umdrehen und auch einen längeren Weg dann auf mich nehmen und dann habe ich einen kurzen Moment mich dann geärgert und dachte, oh, toll, jetzt bin ich schon bis hier und jetzt muss ich wieder zurück. Habe das dann aber einfach für mich so akzeptiert, dass das dann so ist und dann ging das eigentlich auch recht schnell wieder.
Akzeptiert und ist das akzeptiert, Stichwort.
Ne, genau. Ja, und dann habe ich auf dem Weg, und das will ich nochmal kurz deine Biologie oder nicht Geschichte, Erdkunde-Fähigkeit mit testen, habe ich eine ganze Menge, ich glaube, das waren Reiher gesehen. Ich habe noch überlegt, ob ich anhalte und ein Foto mache. Da waren bestimmt so 10 Stück irgendwie an so einem Fluss standen, die, weißt du, was das für Vögel gewesen sein könnten, was sich hier so rumtreibt?
Ja, Fischreiher auf jeden Fall.
Aber die sind deutlich grauer, ne? Oder kriegen die Winterfell?
Vielleicht ja, ne? So
Plüschiges. Also war auf jeden Fall ein sehr idyllisches Moment.
Vielleicht waren es auch Schafe oder so.
Ich behaupte mal, dass ich das erkannt hätte. Also sie hatten zumindest 2 Beine, die meisten von denen.
Ja, nach Schafe, die nach Fischen gesucht haben.
Naja, ich werde das dann mal recherchieren, was das war. Und wie sieht es bei dir so aus?
Ja, bei mir ist auch viel los. Viele Sachen aus der Jungpädagogik, also die viele Buchungen und sowas werden umgebucht und verschoben und hin und her. Und die Menschen scheinen noch sehr durcheinander zu sein. Und viele sind auch sehr irritiert, habe ich das Gefühl, und denken, es ist jetzt eine schlechte Idee, jetzt haben wir erstmal nicht mit Jungpädagogik und so weiter, jetzt müssen wir erstmal andere Probleme lösen. Und dann habe ich überlegt, weil letztendlich ist es ja dann genau noch wichtiger. Also jetzt ist es eigentlich wichtiger denn je, Jungpädagogik-Fortbildung zu machen, für mich dann zu geben, weil durch die Corona-Zeit ist der Stressfaktor höher insgesamt. Wir sind viel eingeschränkter in unseren Möglichkeiten, wie wir mit Kindern in Kita und Schule arbeiten. Mhm. Und da wächst das Problem von den Jungen halt auch mit, sagt man exponentiell, glaube ich.
Ja, da wird, glaube ich, noch einiges auf uns zukommen. Ne?
Auf jeden Fall. Und das läuft eigentlich schon. Was wir jetzt aber sehr häufig sehen, ist, dass alles dahingehend eher still ist. Also nicht überall, aber viel. Und wir glauben sehr häufig, dass die Kinder das alle so akzeptieren und dass das für diese okay ist und verständlich. Und ja, denen, die uns schon länger hier folgen und zuhören, die wissen ja, dass ich auch in meiner täglichen Arbeit mit Kindern psychisch erkrankten oder psychisch belasteten Eltern arbeite. Und da gehen wir in solchen inhaltlichen Dingen halt natürlich viel tiefer, was diese Themen angeht. Und da merken wir schon, dass diese Akzeptanz, die man so von außen sieht, gar nicht so da ist. Also das ist gar nicht so, das empfinden nicht alle für so eine gute Idee oder für verständlich von den Kindern, die das dann nach außen hin so tragen, immer dieses, ne, wenn die dann interviewt werden, so, ich finde das ja gut, dass wir die Masken tragen und so weiter. Und wenn du dich dann mit den Kindern unterhältst, kommt halt auch sehr häufig, ja, nee, es ist halt mega scheiße, aber wir müssen ja. Und das hat nichts dann damit zu tun, dass die das dann okay finden, sondern sie akzeptieren es da oder sie geben sich dem hin. Sie nehmen
es einfach so hin, ne?
Genau, und das sind halt Situationen, die halt alles nochmal, also es brodelt dann sehr viel unter der Oberfläche. Und wenn wir da jetzt nicht rangehen, dann wird es den totalen Boom geben in ein paar Monaten oder auch schleichend, wie auch immer. Ich will da immer nicht so die Prognosen stellen, aber das kommt ja irgendwann wieder raus. Und deswegen müssen wir das jetzt behandeln tatsächlich, um auch für uns einen besseren Weg zu finden. Es geht ja nicht immer nur um die Kinder, das ist natürlich schon das Wichtigste, aber wir müssen ja auch gut arbeiten können in Kita und Schule als Erzieherin, Erzieher, als SPA, als Lehrkraft und so weiter. Und wir sind ja auch sehr stark in diese ganzen Geschichten involviert. Wir müssen sehr viel aushalten. Die Arbeit ist unruhiger geworden.
Ja, man muss auch sehr schnell umswitchen, ne? So, dann kommen irgendwelche Maßnahmen, so, die dann umgesetzt werden sollen, irgendwelche Vorgaben, die man selber so gar nicht getroffen hat. Vieles kann man sich sicherlich erdenken, dass es demnächst so oder so kommen wird, aber wenn es dann so ist, ist es dann doch irgendwo etwas überraschend, ne? Oder es entstehen ja auch neue Situationen dadurch, die man so auch gar nicht vorhersehen kann. Also ich meine, es ist ja auch normal in der Arbeit mit Menschen, dass einfach Situationen auftreten, die so vielleicht nicht vorhersehbar waren.
Ja, und man ist dann völlig irritiert immer in dem Moment. Und das erlebe ich halt auch in den Buchungen, dass dann viele sagen, okay, nee, dann buchen wir jetzt lieber erstmal nicht. Und das ist im Grunde genau die falsche Entscheidung. Das kann ich natürlich nachvollziehen, warum das so ist. Aber jetzt gerade ganz viel buchen, auf jeden Fall, das ist wichtig. Jetzt mal mich rausgenommen so, ne? Geht da nicht nur einfach nur um mich oder das, was also ich da mache oder so. Aber nein, ich meine jetzt so mehr, viele machen jetzt vieles nicht. Ich erlebe das auch in Arbeitskreisen. Ich habe jetzt wieder eingeladen in den Arbeitskreis, habe gesagt, der wird sonst auch online stattfinden. Also der findet auf jeden Fall statt. Und ich habe zwei Antworten gekriegt. Und da merke ich einfach, dass die Menschen total zögerlich sind. Und eins der wichtigsten Dinge in dieser Corona-Zeit ist, möglichst so weitermachen wie bisher. Und deswegen werde ich jetzt auch, also ich habe ein neues Konzept geschrieben für die so einen Tag Jungpädagogik in der Schule, in der Kita. Und da kommt jetzt Resilienzförderung einfach mit rein. Also wir packen damit, das hilft den Jungen, also einmal Resilienzförderung den Jungen gegenüber, dass die widerstandsfähiger werden und besser durch die Zeit kommen. Dann uns selber auch, also was können wir als Fachkräfte, wo können wir uns unterstützen, wo bleiben wir, also dass wir besser mit der Situation umgehen können und dass wir am Ende, also dass die Fachkräfte dann am Ende die Jungen direkt nochmal stärken können, also mit welchen Resilienzen kann ich die stärken, also Resilienz, wer das noch nicht so kennt, Widerstandskraft, Widerstandsfähigkeit und so weiter, da gibt es verschiedene Faktoren, wo man sich dann weiterhelfen kann und.
Gibt es auch schon eine Podcast-Folge von.
Genau, könnte man gerne reinholen. Ist ein paar Folgen zurück auf jeden Fall. Ja. Ja, und das werde ich jetzt anbieten und zum Beispiel, so als letztes Beispiel mit dem, wir wissen nicht, ob das stattfindet, das wird dann so passieren, es wird auf jeden Fall stattfinden. Wenn nicht in Präsenz, dann machen wir es online. Das ist alles noch besser, als es nicht zu machen. Denn seien wir mal ehrlich, wenn die Krise irgendwann vorbei ist oder die Situation, wenn das dann überhaupt so passiert, das weiß ja jetzt so auch keiner, aber dann werden wir uns nicht plötzlich solchen Themen zuwenden, dann denken wir, jetzt ist schon wieder was anderes wichtig. Insofern jetzt. Und ich habe jetzt alles umgestellt, umgebaut, habe es jetzt noch cooler gemacht mit Resilienzfaktoren und allem drum und dran. Das heißt, Jungpädagogik Corona-Fest und los geht's. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, ne? So genau. Was Resilienzen angeht. Ja. Weil wir haben uns ja eine Säule der Resilienz mal rausgeguckt.
Also ich finde das auch, wollte ich dazu noch sagen, ich finde das auch total wichtig, auch in der Zeit jetzt, auch wenn ich selber, ich bin ja nun auch durch meine berufliche Neuorientierung jetzt ja auch stark davon betroffen, dass Veränderungen in meinem Leben stattfindet. Und das ist auf der einen Seite natürlich recht anstrengend, deswegen ist Resilienz für mich natürlich auch ein riesiges Thema. Aber ich bin auf der anderen Seite auch dankbar, dass ich sowieso schon in so einem Veränderungsprozess drin bin. Deswegen bin ich etwas trainierter, glaube ich, auch schon da drin, Veränderungen für mich zu akzeptieren und damit umzugehen, weil ich sowieso vieles umschmeiße, neu aufbaue gerade und bin auch dankbar, trotz der Situation jetzt in meinem Praktikum, dass ich jetzt Möglichkeiten habe, wie solche Online-Seminare, die sicherlich manchmal etwas anstrengend sind, wenn man viele Stunden am Tag dann vorm PC sitzt, aber ich bin thematisch auf jeden Fall immer noch am Ball und das hilft mir dann auch dabei, für mich, für meine berufliche Orientierung, da auch meinen Weg trotzdem zu finden. Sicherlich brauche ich auch die praktische Umsetzung. Da ist dann noch der Podcast wieder ganz cool, dass ich dann auch jetzt aktiv bin und mich mit den Themen beschäftige. Aber wenn ich das jetzt komplett sein lassen würde, wenn ich jetzt sagen würde, ja, jetzt ist ja eh alles gerade nicht möglich hier, so, dann glaube ich, da würde es mir echt schlecht gehen gerade.
Oder auch dieses Verschieben, ne? Also, ja. Dann mache ich das nicht jetzt, das muss ich dann machen, wenn wieder alles so wie und so weiter. Ja. Und damit verschiebt man es eigentlich in die Unendlichkeit und auch das ist dann das Gleiche, das nicht zu machen, ne?
Nee, und vor allem habe ich auch aufgehört, zumindest zum großen Teil, so darauf zu warten, dass der Zustand, der vor der Pandemie war, dass der wieder so zurückkommt, sondern jetzt lieber erstmal das grundsätzlich erstmal zu akzeptieren, dass die Situation so wie sie jetzt ist, da ist und dann mit der Situation neu umgehen. Möglicherweise ist es dann hinterher vielleicht auch wieder so wie es war. Dann habe ich ja aber auch meine Vorgehensweisen, wie ich sie vorher auch schon gelebt habe. So, aber ich kann auch jetzt die Chance dann ja nutzen und Dinge dieser Situation anpassen, weil es jetzt gerade so das hergibt. Ne? Ob das nun Online-Seminare sind, immer mit der Option, das, wie du schon gesagt hast, in die Präsenzveranstaltung zu bringen. Ne? Aber ansonsten wird es dann eben, ja, dann wird es halt online gemacht.
Ja.
Was ja nicht heißt, dass es für immer dann so stattfinden muss.
Ja, ja. Aber es ist besser, als wenn man alles jetzt gerade weiterschiebt und so einfriert quasi.
Ja, ne?
Und
genau.
Nichts macht, weil das ist ja eigentlich das vielleicht sogar Schlimmste.
Ja, voll, es gibt ja auch
so inaktiv zu werden.
Ja, genau. Also sicherlich gibt es dann ja auch so Tage, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, wo ich auch denke, oh boah, ne, wir haben wieder Aufnahme oder so. Manchmal ist es dann auch insgesamt alles anstrengend und der innere Schweinehund sagt eigentlich, ey, komm, leg dich aufs Sofa, mach irgendwas oder mach gar nichts, ne?
Ja.
Schlaf einfach.
Ja.
Aber mir hilft das wirklich, auch da diese Konstante zu haben. Könnt ihr auch gerne mal sagen, wie das für euch ist, ob das für euch auch so eine kleine Konstante ist, ne? Dass solche Dinge, so Gewohnheiten, viele, das wissen wir ja nun auch schon, die hören das ja auch regelmäßig, das ist für die schon so ein Ritual geworden, ne? Zu bestimmten Uhrzeiten oder zu bestimmten Anlässen oder bei Fahrten irgendwie den Podcast zu hören. Auch da so eine Konstante zu haben in so einer Zeit, finde ich unheimlich wichtig. Hilft mir definitiv.
Ja.
Aber du hattest von einer Säule gesprochen, ne?
Ja, im Grunde wollten wir uns ja mal so eine vornehmen und vorhin hattest du ja mit deiner Fahrt hierher auch so schön dazu eingelitten, ja. Es geht um die Akzeptanz, wie ihr ja in der Überschrift wahrscheinlich gelesen habt, ne? Ich glaube, den Gag brauche ich jetzt nicht mehr machen.
Nein.
Also für die, die den jetzt nochmal, ich habe eine Zeit lang immer nicht geschnallt, dass ja alle schon wissen, worum es geht, weil die Folge im Titel angeklickt haben. Gut, anderes Thema. Habe ich jetzt akzeptiert, ja. Also wir sind bei der Akzeptanz. Das ist eine Säule im Grunde oder ein Resilienzfaktor von, die meisten zählen 7 Resilienzfaktoren. Und es geht darum, besser mit seiner Situation klarzukommen, handlungsfähiger zu sein und ja, das Ganze positiver gestalten zu können. Also im Grunde cool zu machen, so, ja, kannst du so platt sagen. Und bei der Akzeptanz ist auch nochmal vorausgeschickt, geht es nicht darum, Dinge einfach nur hinzunehmen, wie sie sind, sondern es geht eher darum, Dinge genauso zu sehen, wie sie sind. Wir machen mal 1-2 Beispiele. Also ein typisches Beispiel für diesen Resilienzfaktor ist immer so die Zugfahrt. Ja, wir fahren mit dem ICE oder irgendwas, fahren wir von Bad Oldesloe nach Segeberg. Nein, da gibt es keine ICE-Strecke.
Welche Utopie?
Genau, wir fahren quer durch Deutschland. Irgendwo könnt ihr euch was aussuchen. Ja. Und die Bahn fängt an, langsamer zu fahren und irgendwann bleibt sie stehen. Und wir haben so ein bisschen Schwierigkeiten. Wir haben nämlich einen Folgetermin, also so einen Anschlusszug von irgendwo, den müssen wir kriegen.
Und stehen noch nicht im Bahnhof, ne?
Und stehen noch nicht im Bahnhof, genau. Das ist gut, dass du das nochmal sagst, sonst wäre es dann nicht so das Schlimme. Und und jetzt ist die Frage, was ist jetzt? Und in der Regel machen dann viele, übrigens mich eingeschlossen, da steigt erstmal so ein bisschen der Stressfaktor. Und dann denkt man, oh mein Gott. Ne? Also ich habe eine Übergangszeit von 25 Minuten vielleicht, ne, wo ich den Bahnsteig wechseln kann. Und diese 25 Minuten werden immer weniger. Und ich habe so das Gefühl, okay, irgendwann, ich kriege diesen Anschlusszug nicht mehr. Und jetzt ist halt die Frage, viele fangen halt an, dagegen anzukämpfen innerlich. Das darf doch nicht sein und das, ich will das so nicht und so weiter. Ne? Das sagen die dann vielleicht nicht nach außen, aber nach innen zu sich selber. Und jetzt ist es schwer, aber wäre es natürlich besser, erstmal das Ganze so zu akzeptieren. Also da drin in dem Zug zu sitzen und sagen, ja, ich sitze jetzt hier, eigentlich soll der Zug fahren, aber er steht und ist nicht gut und ich kriege meinen Anschlusszug nicht. Was habe ich da vielleicht für Probleme? Kann ich die lösen? Kann ich die nicht lösen? Und so weiter. Das heißt, ich analysiere, ich gucke mir die Situation so an, wie sie wirklich ist und bleibe nicht in diesem angeheizt, in dieser angeheizten Stimmung, so, oh mein Gott, was sollen wir machen und ich weiß nicht und hin und her. Und
man malt also sich auch viele Schreckensszenarien dann manchmal dann aus, ne, was dann jetzt alles das für Folgen hat, dass das alles so ist, wie es ist.
Ja, das kommt genau, das kommt vielleicht auch noch hinzu. Und da ist dann halt die Frage, wie wahrscheinlich ist das alles wirklich, was man sich da ausmalt. Ne? Also geht darum, die Situation so zu sehen, wie sie ist und das dann zu akzeptieren. Und dann aber natürlich zu gucken, möchte ich was ändern? Meistens denkt man sich, ja, finde ich nicht so cool. Was kann ich ändern? Und so weiter. Aber erstmal geht es darum, die Situation so zu sehen, wie sie ist. Ein zweites Beispiel wäre zum Beispiel in der Kita, in der Schule. Wir haben eine Klasse oder eine Gruppe und die sind in diesem Jahr total aufgedreht und es ist total anstrengend, mit denen zu arbeiten und. Und jetzt ist halt die Frage, wir sind innerlich aufgewühlt, es nimmt uns mit, also verständlicherweise, ne, als menschliches Wesen, wir sind dann mit aufgedreht und kämpfen innerlich gegen diese Situation an und wollen sie im Grunde gar nicht wahrhaben. Wir wollen eigentlich mit dem Tagesgeschäft weitermachen so und wollen jetzt nicht noch diese Geschichten dazu haben, diese Bonusprobleme oder sowas. Kann ich nicht jetzt einfach schon mal losarbeiten, so ungefähr. Und auch da ist es dann wieder die Schwierigkeit, das alles so zu akzeptieren, wie es ist. Also als Beispiel in der Schule hat man ja auch noch den Lehrstoff häufig im Nacken. Aber wenn ich jetzt merke, ich habe eine neue erste Klasse gekriegt, okay, ich versuche das dann jetzt zu akzeptieren und das so anzunehmen, wie es ist. Und dann kann ich mir ja auch erst überlegen, okay, ich sollte vielleicht doch noch mal ein paar Schulstunden darin investieren, dass die Klasse besser läuft, dass es denen besser geht, dass es besser funktioniert und so weiter. Ne? Und das kann ich aber nur mir dann wirklich überlegen und mir eine Strategie machen, wenn ich eben nicht in dieser, ich sehe das nicht ein oder dass ich will das nicht wahrhaben Situation bin. Ja. Also im Grunde, dass die Akzeptanz kommt. Ja.
Ja. Ich fand das auch also interessant, also mir hat das geholfen, als ich da so ein bisschen nach recherchiert habe, nach dem Begriff auch, bin ich über eine sehr schöne Webseite gestolpert. Da könnt ihr gerne mal reingucken von dem Sebastian Wächter heißt er. Der ist mit 18 Jahren gestürzt und seitdem querschnittsgelähmt. Und das ist ja an sich schon mal ein sehr, sehr grobes Schicksal, muss ich sagen. Und der hat das aber dann geschafft, seine Situation, also es hat auch gedauert, aber zu akzeptieren, dass es so ist und hat dann gelernt, damit umzugehen und barrierefrei-im-kopf.de heißt die Seite, da schaut gerne mal rein und da bin ich über so eine Aufklasterung gestolpert, die mir zum Beispiel geholfen hat. Ich merke das ja immer, wenn ich dann etwas lese und dann macht das so Klick bei mir im Kopf, dann nehme ich sowas dann auch gerne mit. Und er, das ging so ein bisschen in die Richtung, was du erzählt hast, in so eine Aufspaltung aus in Akzeptanzobjekt. Also das ist einmal das, was ich akzeptiere, zum Beispiel wie dein Beispiel eben mit der Klasse oder der Zug, ne, dass er nun stehen geblieben ist. Dann das Akzeptanzsubjekt, also ich selber. Ich bin jetzt derjenige, der mit dieser Situation umgehen muss. Und der Akzeptanzkontext, also das ist dann im Grunde alles, was drumherum passiert, also die Klasse oder die Menschen, die in dem Zug sind, zum Beispiel in dem Beispiel, oder auch meine eigene Biografie zu gucken, wie gehe ich denn damit um, also welchen Anteil habe ich dann da dran, wo kommt das vielleicht her? Und das hat mir in dem Moment dann eben so ein bisschen auch den Blick auf das Thema Akzeptanz erweitert und das hilft mir dabei, wenn ich das so ein bisschen aufcluster, zu gucken, okay, an welchen Stellen kann ich denn selber auch aktiv sein? So wie du schon gesagt hast, also kann ich jetzt was daran ändern, dass dieser Zug sich weiter bewegt? Ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, also ich bin, glaube ich, dann, es sei denn, ich habe jetzt vielleicht die Bremse da gezogen, wie auch immer. So, aber nee, im Ernst, also ich kann da in dem Moment nichts dran machen. Mhm. Und deswegen habe ich vorhin, das war ja nun nicht gestellt und habe ich mir auch nicht ausgedacht, aber das Beispiel vorhin bei der Fahrt hierher, ich wusste nun auch, dass wir über das Thema heute sprechen wollen, aber das hat mir geholfen. Ich habe dann gewusst, okay, ich kann jetzt nichts daran ändern, dass diese Straße gesperrt ist. Also was mache ich jetzt? Okay, ich überlege mir jetzt, wie ist der schnellste Weg, hierher zu kommen, und habe es dann einfach gemacht und habe mir dann Gedanken um andere Dinge gemacht und mich nicht darüber geärgert, dass jetzt diese Straße gesperrt ist. So, also deswegen finde ich es super, wenn es dann so kleine Tools dann gibt, ne, wo man sich mit diesem Thema näher beschäftigen kann. Also jeder hat ja so seine individuellen Wege, wie er dann damit umgeht. Und mir hat das zum Beispiel echt geholfen.
Ja. Ja, ich könnte da auch so anbieten, im Grunde das, was du jetzt gemacht hast, da gibt es so einen Mini-Leitfaden. Also man muss auch sagen, solche Sachen sind auch immer, also in der Theorie klappen die super. In der Praxis muss man halt gucken, ob man sie anwenden kann. Aber das ist ja im Grunde, genau, das ist ja im Grunde immer so. Und der, so ein kleiner Leitfaden, den ich hier habe in solchen Momenten, der eigentlich auch total offensichtlich ist, aber man geht ihn trotzdem nicht durch. Und vielleicht sollte man sich dahingehend mal trainieren. Also ich sehe da auch mich jetzt so, ich habe den jetzt, gestern habe ich den erst rausgefunden, weil ich mich ja auch viel mit Resilienzen so beschäftige und so und fand den ganz interessant, weil er ist eigentlich ganz simpel. Und vielleicht sollte man sich einfach angewöhnen, das zu machen. Der geht im Grunde so, also die Frage geht voraus, habe ich ein Problem? So, also wenn du jetzt zum Beispiel gleich sofort gewusst hättest, okay, ich komme hier nicht weiter, ich nehme die Nebenspur oder so oder die Brücke rechts daneben 2 Meter, ne, dann hättest du, die gab es natürlich nicht, aber dann hättest du ja in dem Moment, könntest du direkt sagen, ich habe gar kein Problem, es geht weiter, ja. So, ne? Aber wenn wir jetzt ein Problem haben und das mit Ja beantworten, dann im Grunde sich zu überlegen, und das ist das Lustige, kann ich es lösen oder kann ich es nicht lösen? Wir sind ganz häufig, und da sehe ich mich auch gerne, ganz häufig mit vielen Problemen, die wir so in unserem Kopf hin und her schieben, ganz viele davon können wir gar nicht lösen. Und deswegen macht es eigentlich gar keinen Sinn, dass wir uns so lange mit ihnen beschäftigen. Und da geht halt die Frage hin, also hast du ein Problem mit der Bejahung? Ja, ist dann die Frage, kannst du es lösen? Wenn du es lösen kannst, also oder anders mal, nein, ich kann es nicht lösen. Nee, andersrum. Ich mach's mal klarer. Also, du kannst es lösen, ne? Ist die Frage, womit ich jetzt gerade anfange.
Ja.
Du kannst es lösen, ja, wenn das die Möglichkeit ist, dann hast du kein Problem. So doof es auch klingt, ne? Vielleicht ist es nervig, das zu lösen oder so, aber ja, ich habe ein Problem, kannst du es lösen? Ja, dann hast du kein Problem. Und das Lustige finde ich, hast du ein Problem? Ja, kannst du es nicht lösen? Nein, kann ich nicht lösen. Warum machst du dir dann Sorgen? Du kannst eh nichts machen.
Ja.
Dann mach was anderes, beschäftige dich mit anderen Dingen. Und so bin ich dann auch nicht. Also ich will die Dinge dann auch mal gerne so ab und zu, habe ich so einen Moment, wo ich das dann kaputt denken will. Das klappt natürlich nie. Ich bin dann eher kaputt am Ende. So. Aber man versucht es halt immer wieder. Und eigentlich sollte man sich mal darin trainieren, das so zu sehen. Also immer diesen Leitfaden auf den einzuspringen. Denn es hilft ja auch, in so eine übergeordnete Rolle reinzugehen, in so eine analytische Rolle, um so ein bisschen Distanz zu der Situation zu kriegen. Weil man, wenn man so drin ist, dann will man das, dass das nicht geht und gegen an und ne, und das bringt es dann einem nicht.
Ja. Was mir da ein bisschen hilft, ich weiß nicht, ob das dann bei dir dann das auch noch quasi eine Antwort darauf hat. Ich finde es ja mal ganz gut zu verstehen, also warum verhalte ich mich in dem Moment so? Warum gehe ich da jetzt so rein? Und das war so ein weiterer Punkt, den ich mir auch dann gleich notiert habe von der Seite. Das möchte ich jetzt gerne einmal zitieren. Dann sagt der Sebastian Wächter, wir beziehen die äußeren Einflüsse auf uns. Also das ist das Problem, um ein Gefühl der Kontrolle zu erlangen. Und das fand ich ja sehr spannend, da habe ich drüber nachgedacht. Ja, das ist ja immer, wenn ich so ein Problem habe, also irgendetwas gerätscht mir rein, bleibe ich erstmal bei meinem Straßensperrungsbeispiel. Ich komme da rein und ich verliere die Kontrolle. Ich kann jetzt nicht mehr selber entscheiden, dass ich da jetzt weiterfahre. Diese Kontrolle wurde mir in dem Moment genommen.
Ja.
So, und dann beschäftige ich mich damit und ärgere mich darüber. Dann habe ich ein Gefühl der Kontrolle noch, dass ich jetzt mit dieser Situation umgehe. Es gibt ja noch, kann mich mit zig andere Beispiele jetzt noch so bringen.
Ja.
Aber in dem Moment, wo ich dann das abgebe, wenn ich mir dann bewusst darüber im Klaren bin, das ist jetzt nicht mein Problem, kann ich mich aber trotzdem ja wieder in die aktive Rolle versetzen, indem ich eine neue Lösung finde, wie ich jetzt zu dir komme. Also eigentlich ist das dann nur eine Kontrollverschiebung, aber ich löse mich von der Kontrolle an dem Problem, was ich nicht lösen kann.
Ja.
Und das hat mir echt geholfen. Also es ging mir danach nicht mehr schlecht, weil ich hab das ja in die Hand genommen. Ja, die Situation lief danach anders, als sie vorher war, aber ich hatte wieder die Kontrolle. Und das passt auch ganz wunderbar zu deinem Beispiel jetzt mit der Klasse zum Beispiel. Sicherlich sind die Umstände nicht immer so klar. Ne? Viele Faktoren haben da ja auch Einfluss dann da drauf. Mhm. Aber in dem Moment, wenn ich jetzt in dem Moment die Störung an sich nicht lösen kann, kann ich diesen Kontrollverlust aber wieder umwandeln in Kontrolle, indem ich mir eine neue Strategie überlege. In dem Moment, im besten Fall habe ich sie vorher schon, meine Pläne, und kann in dem Moment die Kontrolle wiedererlangen, aber eben auf einer anderen Ebene.
Ja.
Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz cooler Punkt. Deswegen das so ein bisschen aufzuspalten, was bedeutet das eigentlich mit Akzeptanz? Ne? Nicht einfach zu sagen, ja, also habe ich in der Vergangenheit auch schon oft gehört, jemand sagt, ja, dann musst du es halt akzeptieren. Das sagt sich so einfach. Und dann beschäftige ich mich da auch gar nicht weiter mit, weil es ist für mich eine Riesenhürde, ja, einfach irgendwas zu akzeptieren, was ich vorher nicht akzeptieren konnte, klingt erstmal einfach. Aber das so in so kleinen Teilen mir zu betrachten, ne? Wie wir es jetzt schon gesagt haben, so mit diesen Akzeptanz, Objekt, Subjekt, Kontext oder was du jetzt gerade gesagt hast, das bietet mir ein klareres Bild von der Situation. Und wenn ich das öfter mache, ist es auch ein Training, das geht bestimmt nicht von heute auf morgen, aber allein das zu verstehen, was da gerade auch mit mir selber dann passiert in dem Moment und das nicht ich alleine für die Situation verantwortlich bin, ich aber schon Möglichkeiten habe, an dieser Situation zu arbeiten. Nicht an dem Problem vielleicht, an dem offensichtlichen gerade, aber eben an der Lösung.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Es gibt auch noch so eine andere Übung, die nennt sich die 4A-Übung. Die ist bei sowas auch sehr hilfreich, fand ich. Das sind im Grunde 4 A's, also 4 Dinge, die man tut, in so einer Situation, wo man dann ein Problem empfindet oder womit man in einer Situation ist, wo man dann so akzeptieren soll. Und da geht es dann halt nach dem Akzeptieren weiter, wie man dann damit umgeht. Und das fand ich auch ein ganz schöner Leitfaden, also im Grunde geht es als erstes los eben mit dieser Akzeptanz. Also ich akzeptiere, das ist das erste A, ich akzeptiere das, wie es ist, im Sinne von, ich sehe die Situation, wie sie wirklich ist. Weil sonst kann ich sie nicht lösen. Wenn ich mir dauernd irgendwie vorstelle, dass es eigentlich doch anders ist und so, dann sehe ich die Realität nicht, dann kann ich da nichts machen. Also ich muss es erst akzeptieren, wie es ist. Mhm. Und dann muss ich abkühlen. Das ist das zweite A. Das finde ich ganz interessant. Also man muss dann ein bisschen runterfahren und diese innerliche Aufgebrachtheit, diese, weiß nicht, Wut,
gar nicht so
Spannung leicht, ne? Oder was auch immer. Genau, das finde ich auch einen sehr schweren Teil, weil man hat da eigentlich gar keinen Bock drauf jetzt. Was soll denn das jetzt? Und wenn man das aber schafft, also dieses Runterkühlen, dann kommt das Dritte und das ist dann das Analysieren. Also wie sieht die Situation denn wirklich aus? Was ist denn da wirklich los? Gibt es Dinge, die ich nicht richtig sehe, die ich nur so im Hinterkopf habe, die ich mir mal nach vorne holen sollte, oder habe ich vielleicht gewisse Dinge noch gar nicht überhaupt präsent? So, also wie sieht die Situation wirklich aus? Eine richtige Analyse. Und dann ist es die 4, das ist dann ähnlich wie eben der andere Leitfaden, ist die 4 eben, was mache ich jetzt? Also welche Handlung tue ich? Entweder eine Aktion, das ist dann das nächste A, ne? Eine Aktion, das vierte. Das heißt, ich tue etwas, um ja das alles so hinzukriegen, wie ich mir das wünsche oder das in meinem Sinne zu verändern, die Situation. Oder wenn ich es nicht kann, dann lenke ich mich ab. Also das Ablenken. Das heißt, es macht gar keinen Sinn mehr, über diese Situationen jetzt nachzudenken, weil ich sie eh nicht ändern kann. Beschäftige ich mich doch lieber mit Situationen, die ich ändern kann und die einen positiven Einfluss haben, die, wo es auch Sinn macht, sich damit zu beschäftigen.
Ja.
So, und das wäre dann das Ablenken. Also nicht im Sinne von, ich will das nicht, sondern ich wende mich eher etwas zu, was dann mehr Sinn macht,
ja,
so in meinem Kopf zu bearbeiten.
Ich finde, das hilft echt dabei, dann, also wenn ich jetzt nochmal wieder bei meinem Beispiel mit der Straße bleibe, dass, wenn ich jetzt diese vier A-Punkte mal nehme und das jetzt mal auf meine Situation übertrage, dann merke ich auch, wie wichtig und wie wertvoll dann auch diese Analyse dann sein kann. Weil ich hätte natürlich auch, wenn ich jetzt meinen ursprünglichen Plan hätte weiter verfolgen wollen, weil ich dran festhalte, dann wäre ich vielleicht weitergefahren, weil es stand anliegerfrei. Ne? Ich hätte noch weiter hinfahren können. Wobei, gut, das wäre natürlich auch schon verboten gewesen. Aber hätte ja vielleicht dann mit den Leuten, die da arbeiten, diskutieren können, dass ich jetzt unbedingt da durch muss. Und es hätte ganz sicher nicht zu meinem Ergebnis jetzt, was ich mir gewünscht hätte, geführt. Ich hätte doch wieder umdrehen müssen. Ich hätte sinnlos Zeit und Energie verschwendet.
Ja.
So. Sondern dann wirklich zu analysieren, ist es für mich jetzt sinnvoll, da jetzt weiterzufahren? So.
Ja.
Und dann diese Zeit dann auch kurz zu investieren und dann zu gucken, okay, das Sinnvollste wäre jetzt einfach umzudrehen und einen anderen Weg zu wählen. Und da wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen, wenn ich in meinem alten Muster geblieben wäre und mich aufgeregt hätte und geguckt hätte, oh, jetzt muss ich irgendwie da durch, das muss doch jetzt gehen, das
ja,
andere ist ja viel zu weit.
Ja.
Ne? Jetzt schaffe ich das in der Zeit nicht mehr. Ja, nee, kann ich aber nicht ändern.
Ja.
So. Also definitiv wertvoll, dass vor allem auch diese Akzeptanz als, finde ich, auch so als Entscheidung zu verstehen. Also dass Akzeptanz nicht nur so ein reines Training ist, sondern dass ich mir dessen auch selber bewusst sein kann, dass ich in dem Moment Akzeptanz wirklich aktiv dann auch lebe und nicht so, also das gar nicht so als Theorie immer zu sehen, sondern dass das für mich auch so eine Art Haltung, also in so eine Haltung, in grundsätzliche Haltung einfließen kann.
Ja.
So wie dein Spruch, ne, ich sehe dich, so,
ja,
was dann ja auch in so eine Haltung übergehen kann. So, finde ich, ist auch bei der Akzeptanz das so, wenn ich erstmal das Verständnis, so, da habe ich jetzt auch bei mir gemerkt, das funktioniert, innerhalb kürzester Zeit, jetzt schon hat für mich Akzeptanz einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Und wenn ich das Verständnis dafür habe, das auch für mich als sinnvoll sehe, das ausprobiere und mache gute Erfahrungen damit, habe ich auch gleich neue Leitbahnen in meinem Gehirn angelegt und es bleibt drin und es fließt meine Haltung ein. Und dann kann ich sogar, wenn das gut läuft und ich damit gut umgehen kann, dann lebe ich das ja auch wieder anderen vor. Und das finde ich das Schöne, dieser Ablauf, so, ne? Etwas Neues kennenlernen, das Verstehen, zu gucken, passt das zu mir, dann setze ich es um und dann kann ich es vorleben. Und jeder kann dann irgendwo auch da was davon mitnehmen, ob das für ihn dann passt.
Ja.
Und ich finde, gerade bei Akzeptanz, finde ich, ist das ein sehr wertvolles Tool, was man zumindest auch mal ausprobieren kann.
Ja, auch sehr unterschätzt, finde ich. Ne?
Ja.
Also man geht da immer drüber und denkt, ja, was hab ich denn jetzt davon, wenn ich das akzeptiere? Ich will doch handeln jetzt, ich will doch was machen. Aber erst mal selber dem klar zu werden. Ich finde da auch noch mir ist da noch was eingefallen, was ich mal in einer Traumafortbildung erlebt hatte. Da gab es mal die Aufgabe an uns als Gruppe, wir sollen eine fiktive Fallbesprechung, also eines Kindes machen, wo die Eltern mit einbezogen sind und sollen darüber besprechen. Also wir sind jetzt quasi in der Kita und reden darüber, wie wir dem Kind helfen und dann wird im Grunde das Thema aufgemacht. Und so als Hintergrundinformation, es war sehr interessant, drei von uns wurden rausgeholt und ich war einer von denen und uns wurde dann erzählt, quasi heimlich, wir sollen das mal aus einer bestimmten Brille betrachten. Also ich war zum Beispiel tatsächlich dieses Kind, dieser Junge, der über den da geredet wurde. Und die anderen beiden waren Mutter und Vater. Und dann sind wir wieder rein. Und wir haben dann nicht teilgenommen an den Gesprächen, sondern wir haben das halt immer aus der Brille des Kindes oder der jeweiligen Person gesagt. Und das war halt super interessant, dass dann wurden wir immer einzeln quasi rausgeholt und wurde dann gesagt, okay, jetzt oder nach vorne geholt und erzähl mal, wie du das empfunden hast aus der Sicht des Kindes. Und dann sind da nochmal ganz neue, interessante Blickwinkel draus entstanden. Ja. Das ist aber gar nicht so das Interessante, sondern das Interessante ist, es wurden im Grunde drei Phasen eingeteilt. Die erste Phase, das ist gleich die interessante, ist, wie wir uns als Erzieher, Erzieherin in dem Moment fühlen, was wir am liebsten tun würden, auch wenn wir keine Rücksicht nehmen müssten auf andere Personen oder irgendwas. So, was geht in uns vor? Also diese fiktive Geschichte war zum Beispiel, ging um Alkoholismus und das Kind wurde schlecht behandelt und teilweise Ignoranz den Eltern untereinander und. Die sind auch geschieden gewesen und so. Und dann gehen da natürlich viele Sachen im Kopf rum und ne, was würden wir am liebsten machen? Das zweite war dann halt, okay, was ist die Möglichkeit, was können wir machen, was sollten wir machen? Ne? Also so eine Analyse im Grunde. Und das dritte ist dann, okay, wie kommen wir ins Handeln? Was machen wir jetzt? Und das Interessante finde ich aber das erste, weil da sagten fast alle, die mit mir in diesem Kurs waren, warum soll ich das machen? Ich fühle mich komisch damit. Also warum soll ich mich damit aufhalten, was ich denn, wie ich die Situation fühle und wie ich darüber denke und was ich am liebsten machen würde? Ich möchte doch jetzt damit losgehen, die Situation zu analysieren und dann zu gucken, wie ich das in Ordnung bringen kann oder wie ich da eine Besserung schaffen kann. Und das Interessante war aber, dass ja unsere Biografie ist ja immer mit im Raum, es ist immer mit dabei, immer mit in unserer Arbeit, es ist immer mit drin. Und das fand ich so interessant. Also wir müssen auch uns selber analysieren und sehen, ist das wirklich so? Ist die Situation wirklich so, wie wir sie sehen? Oder will ich sie nicht akzeptieren und verschiebe ich sie mir im Kopf aufgrund meiner Biografie, aufgrund dem, was ich so mitbringe? Also auch so ein anderes konkretes Beispiel nicht, aber eine konkrete Geschichte ist, es ist ja tatsächlich erwiesen, dass wir Menschen zum größten Teil, ich glaube über 90%, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, dass wir zum größten Teil unsere Entscheidungen gar nicht so rational treffen, wie wir das immer glauben. Wir denken, wir sind so super die rationalen Wesen und wir tun alles aus bestimmten Gründen und die wissen wir alle. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist ziemlich krass. Also müsst ihr mal googeln, ich meine, die sind weit über 90%. Ich kann mich auch irren, aber es ist sehr hoch. Ne? Und ich denke immer so, doch, ich weiß doch, warum ich das mache und so weiter. In der Regel ist es ganz häufig so, dass wir aufgrund unserer Emotionalität, unserer Biografie oder was auch immer, haben wir schon eine Entscheidung getroffen, die total irrational ist. Aber wir im Nachhinein jetzt schieben wir Begründungen mit rein, warum das denn eine gute Idee ist.
Ja.
Und das ist das Irre, das erlebe ich halt auch in der heutigen Zeit, wenn man mit den verschiedensten Menschen redet, welche Meinung die jetzt zum Beispiel zu Corona haben, eine ganz konservative, eine ganz abgedrehte neue, also das Spektrum ist ja riesig und sich da mal zurückzunehmen und zu überlegen, so ey, triffst du jetzt eigentlich eine rationale Entscheidung, wo du gegen oder für irgendwas bist, auch in dieser Situation, oder hast du dich aufgrund von anderen Dingen, die dir früher passiert sind, wie du denkst, schon entschieden, zu gewissen Dingen, zu Pro oder Contra, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Maske, hast du dich vorher schon dafür entschieden, ja, du findest das eine gute Idee, weil du willst Menschen retten und so weiter und etc. Oder du sagst, nein, das ist, stimmt alles sowieso nicht oder was auch immer. Da gibt es ja die verschiedensten Meinungen.
Oder bin ich vielleicht grundsätzlich gegen Dinge, die mir von außen auferlegt
genau, werden. Genau, das ist halt die Frage. Ne? Das spielt da alles mit hin. Will ich diese Maske vielleicht aus einem anderen Grund nicht? Es kann ja auch sein, ich habe schlechte Erfahrungen mit sowas selber früher gemacht und so weiter, die mir aber gar nicht so bewusst sind. Also da müsste man noch mal genauer hingucken und sich auch nichts vormachen und selber überlegen, warum bist du jetzt für etwas, gegen etwas oder warum denkst du über eine gewisse Situation so und so und warum triffst du dann die Entscheidung? Und mal ganz genau zu gucken, man kann ja mal diese rationalen Begründungen wegnehmen und dann sagen, rein emotional, warum bist du eher bei Entscheidung A statt Entscheidung B? Und das ist halt super interessant. Und da, das spielt halt auch da rein. Und das dann zu akzeptieren, ich akzeptiere, dass ich eben nicht immer so rational bin und handle und entscheide, wie ich das denke.
Ja, also ich glaube auch, dass das, also wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so gut da drin ist, so die Dinge zu reflektieren, das ist ja auch nicht jedem so gelegen, glaube ich, braucht man auch nicht mal unbedingt jetzt das Ziel haben, wenn ich jetzt anfange, die Situation zu analysieren und in meine Biografie reinzuschauen, nicht unbedingt das Ziel zu haben, das Ergebnis zu finden und jetzt den Moment oder die Zeit herauszufinden, in der vielleicht die Ursache liegt, warum ich jetzt so handle. Das muss, glaube ich, gar nicht so sein. Ich glaube, es hilft allein schon, dass ich mir in dem Moment überhaupt die Mühe mache, mal zurückzuschauen und zu gucken, wie du schon gesagt hast, ist das jetzt hier gerade eine Entscheidung, die rational aus dem Moment heraus entstanden ist oder spielt da irgendetwas anderes eine Rolle? Und wenn ich dann schon merke, okay, in dem Moment schon, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann passiert schon etwas, dann nehme ich die Situation schon anders wahr und ich befasse mich dann da vor allem auch wirklich aktiv mit und handle nicht nur aus vielleicht einer Theorie heraus, die mir beigebracht hat, zum heutigen Stand oder zum heutigen Stand der pädagogischen Wissenschaft, so ist das so und so. Mhm. So, dann zu gucken, so, handle ich jetzt auch authentisch, ist ja auch immer wichtig, ne? Das brauche ich, glaube ich, auch niemandem da draußen sagen. So, ist das jetzt für mich wirklich hier der sinnvolle Schritt, so zu handeln? Oder sind das Dinge, die aus meiner Emotion heraus passieren? Und das finde ich jetzt schon mal ganz gut. Und da auch ein bisschen die Ängste oder die Hemmschwelle zu nehmen, sich überhaupt dann so analytisch mit sowas zu beschäftigen. Es hört sich auch mal so kompliziert an, aber ich finde, das ist es gar nicht. Mhm. Also es ist ja nur in dem Moment, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und zu gucken, okay, was passiert hier eigentlich gerade? Also,
ja.
Und den Blick, es passiert dann, finde ich, auch automatisch eigentlich. Man begibt sich so ein bisschen in die Beobachterperspektive, so ein bisschen von außen betrachtet man die ganze Situation und nicht so, wenn man emotional noch so drin ist, dann finde ich, ist man sehr dicht dran am Geschehen. Und sobald ich dann anfange, in die Analyse so ein bisschen zu gehen, dann gehe ich so ein paar Schritte zurück vom Moment und dann passiert vielleicht auch das, ja, das war doch das andere A, oder? War das nicht so mit dem, dass man runterfährt?
Abkühlen.
Abkühlen, genau. Ich glaube, das passiert dann auch so ganz automatisch, dass ich mich gedanklich auch aus der Situation löse, vielleicht auch von den Personen, die noch da drin integriert sind in die Situation, dass ich da ein bisschen Abstand nehme.
Ja.
Also nicht umsonst sagt man ja auch, nee, erstmal so ein bisschen sacken lassen, einfach aus der Situation rausgehen.
Mhm.
Also es ist ja nicht ganz so trennscharf, alles voneinander zu nehmen, sondern ja, wirklich diesen Prozess dann aktiv dann zu leben.
Ja, ja. Total. Ja, zum Schluss vielleicht noch so eine kleine Idee, hat nur indirekt was mit der Akzeptanz zu tun, aber ich finde ja dieses Wort Enttäuschung immer so interessant. Also ich hatte eben auch wieder ein Einzelcoaching von einer Mutter, da haben wir auch drüber gesprochen, dass man so zum Mitnehmen eine Enttäuschung, ja, das bedeutet eigentlich, dass jemand enttäuscht ist. Das fand ich super interessant, als ich das mal gehört habe. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal beim Podcast vielleicht sogar gesagt habe, sonst schreib mir.
Können wir schon fast eine neue Folge.
Dann mache ich es ein drittes Mal. Ja, genau. Vielleicht machen wir sogar. Aber ne, dass man überlegt bei einer Enttäuschung, das kommt dann halt dann ganz am Ende, ne, wenn man das halt nicht akzeptieren wollte, solche Geschichten, sondern man macht einfach weiter und am Ende ist man enttäuscht und im Grunde ist das nicht, also wir denken immer, jetzt kommt der Moment, wo ich dann enttäuscht wurde. Nein, im Grunde wurdest du die ganze Zeit schon getäuscht von dir selber im Grunde, weil du die Situation vielleicht nicht so akzeptiert hast, wie sie wirklich ist. So, du hast dir dann was vorgemacht und hast dir Hoffnung gemacht, dass es vielleicht nicht so schlimm ist oder was anderes und dass was passiert. Und eigentlich, wenn du genau analysiert hättest, hättest du gewusst, dass, dann wärest du nicht getäuscht worden. Dann hättest du gewusst, okay, das wird nichts, das macht gar keinen Sinn hier. Deswegen ist die Enttäuschung eigentlich nur die Aufdeckung der Täuschung, die schon die ganze Zeit da war. Das finde ich nochmal ganz interessant, um dann am Ende auch zu sehen, was kommt denn dabei raus. Ja, im Grunde, wenn euch weitere Resilienzfaktoren interessieren und wir die auch mal auseinandernehmen sollen, schreibt uns gerne, also sowas wie Optimismus oder Selbstbestimmung, Netzwerken, also da gibt es ja noch viele interessante weitere. Da würden wir jetzt aber tatsächlich mal gucken, wie ihr uns schreibt. Also schreibt uns auf Instagram gerne, auf Facebook oder sonst wo. Mhm. Und das würden wir tatsächlich gerne mal wissen von euch. Schreibt uns das mal in die Kommentare, in die wöchentlichen Folge, Post genau. Und genau unter die Folge, weil dann würden wir wissen, wollt ihr mehr Resilienzfaktoren mal so durchnehmen, wollt ihr die mal wissen oder wollt ihr doch wieder was
anderes? Ja, und ob euch das auch hilft, das ist ja dann im ersten Moment doch eher theoretisch, aber dann irgendwo, wenn man dann in die Fallbeispiele so ein bisschen reingeht, ne, oder in die Erfahrungsberichte, dann irgendwo doch wieder nicht. Ne? Also
ja.
So wie ich das ja auch schon gesagt habe, dass ich allein durch die Recherche zum Beispiel überhaupt diesen Begriff ja völlig anders jetzt sehe und dadurch sich ja auch mein praktisches Handeln dann wieder möglicherweise dadurch verändert. Also das würde ich ja dann auch gerne mal wissen. Ne? Also wie das bei euch so ankommt, ob das jetzt zu theoretisch gewesen ist oder ob ihr da für euren praktischen Arbeitsalltag oder für den normalen Alltag da was mitnehmen konntet.
Ja, finde ich auch super interessant.
Ja, dann, schreibt uns das. Genau. Dann wünsche ich euch erstmal noch ich glaube, da spreche ich auch für dich, noch eine schöne Bestimmt. Weihnachtszeit.
Ja.
Ja.
Vor Weihnachtszeit. Wir sehen uns ja noch, hören uns ja noch ein, zweimal dieses Jahr. Und dann gucken wir mal.
Viel Spaß im Schnee, wenn ihr bei euch schon irgendwo Schnee liegen habt.
Ja.
Freut euch drüber. Vielleicht gibt es hier bei uns im Norden ja auch noch ein bisschen was.
Dann schickt uns Bilder mit Schneeengeln.
Genau, oder
nur Paket niemals Schneeengel in gelbem Schnee. Das ist so die gelbe
wir
Schneeregel.
Wir machen Schluss für heute.
Wir wünschen euch eine schöne Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.